Wir leben heute in einer Zeit mit enormen Herausforderungen. Ich nenne nur einige Stichworte. Wie kann die Globalisierung so gestaltet werden, dass sie wirklich das Wohl der Menschen im Auge hat und nicht nur Großkonzerne profitieren lässt? Wie kann dem Klimawandel so begegnet werden, dass unsere Nachkommen noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden? Wie können wir verantwortlich leben angesichts des Elends in vielen Teilen der Welt? Wie gehen wir mit der wachsenden Zahl der Flüchtlinge weltweit um? Wie begegnen wir dem Islam und dem Islamismus? Wir sind als Christen genauso wie alle anderen Menschen in unserem Land mit diesen Fragen konfrontiert. Aber für uns stellen sich auch weitere Fragen, die mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun haben. Welches Familienbild wird inzwischen in unserem Land propagiert? Wie gehen wir mit der Erosion christlicher Werte um? Wie stehen wir zur Illusion eines sogenannten christlichen Abendlandes? Und ganz aktuell, welche Folgen wird die Präsidentschaft eines Donald Trump, der Amerika wieder großartig machen will, für die Entwicklung an vielen Orten der Welt haben? Was bringt die Digitalisierung? Ich könnte noch viele Dinge aufzählen, die uns gerade als Christen sehr, sehr herausfordern und herausfordern werden. Nicht zuletzt auf diesem Hintergrund beschäftigen sich viele Gemeinden intensiv mit dem Thema Gemeindeentwicklung in einer zunehmend säkularen Umgebung. Inzwischen sollte es sogar eher um das Thema gehen, Leben in einer christenkritischen bis christenfeindlichen Umgebung. Dass die Zuwanderung von Menschen aus dem islamischen Raum eine massive zusätzliche Herausforderung ist, muss ich, glaube ich, nicht extra betonen. Wenn ich jetzt mal die ganzen gesellschaftspolitischen Aspekte außen vor lasse, dann geht es dabei für uns als Gemeinden auch ganz zentral um die Themen Jüngerschaft, Gaben, Auftrag der Gemeinde in einer sich rasant verändernden Welt, Vision für die eigene Gemeinde und so weiter. Vielleicht kennt ihr das auch. Manch einer hat sich in diesem Prozess möglicherweise gefragt, was das alles soll, beziehungsweise warum diese Themen denn so wichtig sind. Ich möchte heute anhand des Umgangs Jesu mit seinen Jüngern zeigen, dass Gemeindeentwicklung und Jüngersein keine Automatismen sind, sondern dass dies wirklich Wachstumsprozesse sind, genau wie das Christsein überhaupt. Und das in einer, wie eben beschrieben, nicht unbedingt wohlgesonnenen Umgebung. Wir sollten uns einmal ganz nüchtern vergegenwärtigen, wie heute bei vielen Christen die geistliche Entwicklung abläuft. Menschen werden aufmerksam auf die Botschaft der Erlösung durch Jesus, kommen zum Glauben, gehen in eine Gemeinde und fangen an, ihren Glauben im Alltag zu leben. Es gibt Höhen und Tiefen, vielleicht Hilfen durch Geschwister bei Fragen, die irgendwann auftauchen, weil Christsein halt nicht einfach so funktioniert. Hier setzt die erste Frage an: Bin ich als Christ automatisch Jünger? Selbstverständlich werden viele sagen, das ist im Hinblick auf den Auftrag, den jeder Christ hat, richtig und trotzdem falsch. Ich werde das gleich ein wenig erläutern. Wir idealisieren mit Blick auf die ersten Kapitel gerade der Apostelgeschichte oft die Urgemeinde. Manchen machen wir uns klar, dass dort zum Beispiel Leute arbeiteten, die Jesus noch persönlich gekannt haben. Sie sind nicht von heute auf morgen, also über Nacht, zu Jüngern geworden, sondern sie haben Jesu persönliche Jüngerschaftsschule durchlaufen. Darauf werde ich gleich noch näher eingehen. Aber wenn wir uns den Zustand der Gemeinden nur einige Jahre nach dem Weggang Jesus ansehen, dann können wir sofort entdecken, dass schon ganz kurz nach den ersten Aufbrüchen in den Gemeinden der ganz normale Alltag einkehrte. Man musste sich mit Problemen beschäftigen, die das Leben der Gemeinden in der Welt betrafen. Wir sollten die Briefe im Neuen Testament einmal sorgfältig daraufhin studieren, was dort zur Sprache kommt. Wenn wir die geschichtlichen Hintergründe weglassen, dann handelt es sich um Probleme, die uns heute fast genauso vertraut sind. Es geht um Rückfall in Gesetzlichkeit, um mangelnde Liebe, um einen problematischen Umgang mit Gaben, um Treue und Verbindlichkeit, um Echtheit des Zeugnisses, um den Umgang mit Nichtchristen, um Sexualität, Umgang mit dem Geld und so weiter. Die Gemeinden hatten schon damals ähnliche Probleme wie wir heute. Eine Idealisierung dieser Gemeinden des ersten Jahrhunderts ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt. Wir lesen übrigens auch überhaupt nichts mehr davon, dass täglich Tausende zum Glauben kamen, wie das am Pfingsten der Fall war. Wenn wir uns dann noch die Sendschreiben an die konkreten Gemeinden damals anschauen, stellen wir fest, dass dort viele Dinge aufgezählt sind, die durchaus nicht schmeichelhaft sind. Die tiefer liegenden geistlichen Gründe für Probleme in den Gemeinden haben sich heute wenig bis kaum verändert. Wie kann das sein? Zurück zum Umgang Jesu mit seinen Jüngern. Um nicht von Beginn an auf eine falsche Schiene zu kommen, sollten wir uns klar machen, dass Jesus seine Jünger nach der Berufung nicht umsonst 3 Jahre lang mit auf Pilgertour genommen hat. Er hätte ja auch sagen können, pass auf, ihr habt euch mir zugewendet, ich versorge euch durch Handauflegen meinetwegen mit den nötigen Gaben und dann macht ihr euch auf die Socken als Menschen sicher. Hat er nicht gemacht. Und das sollten wir uns hinter die Ohren schreiben, wenn wir uns mit dem Auftrag der Gemeinde in der heutigen Zeit und konkret in einer bestimmten Stadt, einem bestimmten sozialen Umfeld, ohne einer spezifischen Gemeindesituation beschäftigen. Warum aber hat er sie 3 Jahre mit sich genommen und kreuz und quer durch Israel ziehen lassen? Sie sollten in der engen Gemeinschaft mit ihm wichtige Dinge für ihr Leben als Christen lernen. Darum ging es ihm, enge Gemeinschaft mit ihm haben. Ich möchte auf einige wichtige Dinge dazu etwas näher eingehen. Dabei unterteile ich in 2 Hauptabschnitte dieser Schule Jesu für seine Jünger. Erster Hauptabschnitt wird sein, Jesus macht klar, wer er ist. Die Beziehung zu ihm ist Fundament jeder Jüngerschaft. Zweiter Punkt kommt nachher. Jesus rüstet zu und sendet. Wichtig ist, der erste Punkt ist wirklich der erste Punkt. Dazu erster Unterabschnitt. Jesus lässt die Jünger ganz nah bei sich sein. Das hört sich vielleicht banal an, aber es scheint mir von großer Bedeutung. Jesus stellt sich nicht hin und sagt, Achtung, jeden Tag von 8 bis 12 Theorie der Jüngerschaft, nach der Mittagspause ab 14 Uhr Traktatverteilung am McDonald's in Jerusalem. Nein, sie teilen sein Leben. Sie bekommen mit, wie er mit seinem Vater spricht, wie er mit Menschen umgeht. Sie lernen, die Beziehung mit ihm wirklich zu entwickeln. Sie lernen, ihre eigenen Grenzen kennen. Jesus nimmt sie hinein in sein Denken. Nicht umsonst steht die Bergpredigt am Anfang der Pilgerschaft Jesu. Und diese Bergpredigt ist keine politische Handlungsanweisung für eine bessere Welt, wie sie heute oft missdeutet wird. Sie markiert vielmehr Eckpfeiler für das Leben in der Nachfolge. Eben keinen moralischen Anspruch. Die Bergpredigt richtet sich an Nachfolger Jesu und ist kein Moralappell an die Welt. Die Jünger lebten hautnah mit Jesus und bekamen so unmittelbar mit, was er denkt und wie er handelt. Zweiter Unterpunkt. Jesus lehrt die Jünger beten. Es ist schon interessant, dass die Jünger als Juden, die sie waren, die eigentlich mit Beten vertraut waren, sie fragen ganz früh danach, wie denn rechtes Beten geht. Offensichtlich hatten sie an Jesus bemerkt, dass das Reden mit dem Vater für ihn zentrale Bedeutung hat und dass sein Beten anders war, als sie es aus der Tradition der Synagogen kannten. Dann gibt er ihnen das Vaterunser als Beispielgebet. In diesem Gebet kommen ganz wesentliche Dinge für unser Beten zum Ausdruck. Jesus hat sicher kein liturgisches Gebet formuliert, das manche in atemberaubender Geschwindigkeit und 27 Mal hintereinander runterrattern. Nein, im Vaterunser zeigt Jesus, welche Haltung beim Beten wichtig ist. Da ist daran zu denken, dass Gott an erster Stelle die Ehre gebührt. Dass ich mich seinem Willen unterstelle, ganz bewusst. Dass ich auch in meinen physischen Bedürfnissen ganz von ihm abhängig bin. Dass ich seine Vergebung täglich nötig habe. Und diese Vergebung auch anderen gegenüber konkret leben soll und so weiter. Das heißt, Schon ganz am Anfang des Lebens mit Jesus ist der intensive Kontakt mit dem himmlischen Vater von ausschlaggebender Bedeutung. Ein dauerhaft flaches Gebetsleben erzeugt, ganz klar, ein dauerhaft flaches Leben als Christ. Drittens, Jesus lehrt seine Jünger. Jesus redet viel in Gleichnissen. Und diese Gleichnisreden sind meistens an die Menschen gerichtet, die von Jesus hören und ihn sehen wollen. Aber sie sind gleichzeitig auch eine intensive Schulung der Jünger, weil sie grundlegende Dinge über das Wesen Gottes, über seine Maßstäbe, über sein Handeln, über das Himmelreich und so weiter erfahren. Wir lesen immer wieder, dass die Jünger fragen, was er denn mit diesem oder jenem Gleichnis gemeint hat. Sie erleben an ihm, dass Lehre nicht isoliert etwas für den Kopf ist, sondern dass nach dem Hören immer auch das Handeln kommt. Christsein erschöpft sich nicht im Auswendigwissen dogmatischer Lehrsätze, sondern im Wissen um das Wesen des himmlischen Vaters, in der Hingabe an seine Liebe, im Leben in seiner Gegenwart. Lehre mit H ohne Herz wird zur Lehre mit Doppel-E. Die Menschen um Jesus und seine Jünger erfahren sofort, dass Jesus anders lehrt als alle, die sie bisher gehört hatten. In Matthäus 7, Vers 29 steht, denn er lehrte sie wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Er erzeugt Betroffenheit, weil sein Zeugnis deckungsgleich mit seinem Leben war, weil man ihm seine Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit abspürte. Ihm liefen die Menschen nach, weil sie bei ihm Nahrung für ihr Leben bekamen. Übrigens heißt es am Ende der Pfingstpredigt des Petrus auch, als sie das hörten, lernten sie die Worte auswendig. Nee, da traf es sie mitten ins Herz und sie fragten, wie sie gerettet werden könnten. Es traf sie mitten ins Herz. Also, Lehre darf nicht nur den Kopf erreichen, sondern sie muss ins Herz gehen. Sonst wird sie nicht gegründet sein. Vierter Unterpunkt dazu. Jesus ist dem Vater gehorsam. Immer wieder betont Jesus, dass er das tut, weil es ihm der Vater aufgetragen hat. Die liebende Einheit mit dem Vater lässt ihn sogar in der schwersten Stunde am Ölberg das aussprechen, was Motto seines irdischen Lebens war: nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Vielleicht denken wir, als Gottes Sohn wusste er ja, dass es sozusagen gut ausgehen würde, dass der Vater ihn auferwecken würde. Also war das Leiden für ihn wohl nicht ganz so schwer. Machen wir uns ganz klar. Jesus war in diesem Augenblick ganz Mensch. Es war für ihn genauso furchtbar wie für jeden von uns, der unschuldig dem Henker übergeben wird. Er hatte unglaubliche Schmerzen, physisch. Und wenn man sich dann noch überlegt, was auch noch psychisch hinzukam, weil er abgelehnt war, weil er verspottet wurde, weil er unschuldig dieses alles leiden musste, weil er den Hass sah und spürte, wo er Menschen doch Liebe bringen wollte. Was muss das für ein Leiden gewesen sein? Jesu Unterwerfung unter den väterlichen Heilsplan geschah völlig freiwillig und aus Gehorsam dem Vater und aus Liebe den Menschen gegenüber. Die Jünger erlebten dies bis in die bitterste Stunde hinein. Ich denke, es hat sich ihnen wirklich eingebrannt, dass der Sohn des lebendigen Gottes wirklich Gehorsam gelebt hat. Keinen Kadavergehorsam, sondern einen Gehorsam aus Liebe. Fünfter Punkt. Jesus zeigt, wie man mit Menschen umgeht. Das gehört für mich zu den beeindruckendsten Kapiteln der Jüngerschaftsschule Jesu. Immer zeigt Jesus eine seelsorgerliche Haltung. Er kennt die tiefen Fragen des Nikodemus und führt ihn behutsam zu der Erkenntnis, wie neues Leben im geistlichen Sinn entsteht. Er behandelt Frauen ganz anders, als das jeder Rabbi seiner Zeit getan hätte. Da gibt es keine Zugeständnisse an den damaligen Zeitgeist, der Frauen kaum Rechte zubilligte. Jesus sieht die Not der Ehebrecherin und hilft zur Umkehr. Während die Gesetzestreuen Steine werfen wollten. Er hilft der Frau am Jakobsbrunnen, einer Samariterin. Er hilft ihr zur Erkenntnis des Messias. Er ist bei Zöllnern wie Zachäus zu Gast und Zöllner waren absolute Gangster. Absolute Gangster. Und was geschieht? Zachäus kann zum ersten Mal in seinem Leben wirklich frei durchatmen, weil er endlich seine Schuld erkennen, loswerden kann und den Sinn seines Lebens findet. Die Jünger erleben, wie er mit Menschen spricht, dass er ihre tiefen Fragen und Nöte ernst nimmt. Übrigens lernen sie bei ihm auch, dass es eine Art von Diskussion gibt, die nichts bringt. Dort, wo Menschen, in diesem Fall die Pharisäer, nicht wirklich ernsthaft fragen, wo sie nur mit ihm diskutieren und ihn aufs Glatteis führen wollen, da lässt er sie abblitzen. Er führt keine Gespräche, wo man sich nur die Köpfe heiß diskutiert, wo aber die Gesprächspartner sich gar nicht auf Jesu Antworten einlassen wollen, weil sie an Umkehr nicht wirklich interessiert sind. Vielleicht nur eine kleine Sache, aber mir ist sie wichtig. Die Jünger erleben, wie Jesus weint. Er weint um seinen toten Freund Lazarus und er weint über Jerusalem. Jesus zeigt Gefühle, ganz unmittelbar, ganz echt. Da hört man keinen frommen Spruch, der wenig Mitgefühl mit dem anderen zeigt. Wie wohltuend, wenn Menschen einfach mit jemandem weinen können und ihre tiefe, echte Anteilnahme zeigen, ohne gleich ein Zeugnis ihrer Bibelfestigkeit in Form eines mehr oder minder passenden Bibelverses mitzuliefern. Weinet mit dem Weinenden. Das ist was ganz Wichtiges, was wir auch teilweise erst wieder lernen müssen. Es ist keine Schwäche. Es ist etwas, was wirklich dann auch von Herzen kommt. Wenn ich mit einem anderen einfach nur weinen kann, in den Arm nehmen kann und damit auch meine Ohnmacht eingestehe. Jesus hat's getan. Sechstens, Jesus zeigt seine Macht. Von der Hochzeit zu Kana angefangen, ist Jesu Handeln beglaubigt durch seine Wunder. Auch sie sind kein Selbstzweck, sondern dienen der Verherrlichung des himmlischen Vaters. Sie sind keine billigen Zaubertricks, für die Jesus den Beifall der Massen hören will. Sie sind immer Heilszeichen für ganz konkrete Menschen mit ganz konkreten Nöten. Interessant ist dabei für mich, dass diese Wunder den Jüngern nur sehr wenig helfen, eigene Unzulänglichkeiten zu überwinden. Die Zebedäus-Söhne ziehen sich den Zorn der anderen zu, weil sie in der Ewigkeit die Plätze neben Jesu einnehmen möchten. Petrus erlebt sein Waterloo. Die anderen, bis auf Johannes, machen sich vor der Kreuzigung aus dem Staub. Wir sehen, die Wunder allein bewirken durchaus nicht diese Festigkeit des Glaubens, wie man sich das vielleicht landläufig so vorstellt oder es sich vielleicht sogar mal wünscht. Wenn ich ja mehr Wunder sehen würde, dann wäre mein Glaube tiefer. Also bei den Jüngern war das nicht so. Aber was zeigen Wunder deutlich? Jesus ist der Herr. Der Vater beglaubigt ihn durch sein übernatürliches Eingreifen. Ich komme jetzt zum zweiten Hauptpunkt, Zurüstung und Sendung. Nochmal, das erste war ja, ganz nah sein bei Jesus, von ihm leben lernen. Zweitens, Zurüstung und Sendung. Und das ist der erste Teil, Jesus bevollmächtigt die Jünger. Als Jesus die 72 Jünger aussendet, gibt er ihnen ganz konkrete Anweisungen mit auf den Weg. Wir können das in Lukas 10 nachlesen. Ganz begeistert kehren die 72 zurück und erzählen Jesus, was sie in seinem Namen alles vollbracht haben. Jesus bestätigt ihre Aussagen und spricht ausdrücklich davon, dass er ihnen die Vollmacht zu all dem gegeben hat. Aber er holt sie auch sofort auf das wichtige Fundament zurück. Freuen sollen sie sich darüber, dass ihre Namen im Himmel verzeichnet sind, dass ihr Leben Ewigkeitswert hat. Das ist das Wichtige. Ich denke, dass Jesus damit klar machen will, eine Fixierung auf Wunder lenkt vom Wesentlichen ab. Wunder sind Beglaubigungen Gottes, damit Menschen im umfassenden Sinne Heil zuteil wird. Wunder sind aber nie Selbstzweck. Ich deutete das vorhin schon an. Sie waren dies auch bei Jesus nicht. Die Frage, der wir uns deshalb stellen müssen, lautet: Tun wir Dinge, die wir tun, wirklich aus Vollmacht oder aus eigenem Antrieb? Vollmacht erhalte ich ja immer von einem anderen, der die eigentliche Macht hat. Wenn ich von einem anderen eine Bankvollmacht erhalte, ist dies ein ungeheures Zeichen von Vertrauen. Es verbietet sich jedes eigenmächtige Handeln, jedes Schauspiel, jeder leichtfertige Umgang mit dem mir Anvertrauten. Handeln ohne Vollmacht bringt keinen Segen. Hier ist die ehrliche Überprüfung unserer Motive gefragt und vor allem der ganz enge Kontakt mit dem Vollmachtgeber. Ich erinnere an Petrus. Er hat ja wirklich viel mit Jesus erlebt. Unglaublich, war ihm ganz nah. Und welche Frage stellt ihm Jesus nach der Auferstehung? Nicht: Wie konntest du mich nur verleugnen, wo ich dich so viele Wunder erleben ließ? Er fragt ihn dreimal: Petrus, liebst du mich? Zweitens, Jesus beauftragt die Jünger. Bevollmächtigung und Beauftragung gehören ganz eng zusammen. Die Antwort des Petrus auf diese eben gestellte Frage, liebst du mich, hat die Beauftragung durch Jesus, weide meine Schafe zur Folge. Aber auch Beauftragung ist an jemanden gebunden, der Macht hat. Wir lesen das im Missionsbefehl Jesu am Ende des Matthäusevangeliums. Interessanterweise steht in Vers 17 noch, dass einige Jünger immer noch zweifelten, trotz allem, was sie erlebt hatten. Das ist eigentlich unglaublich. Dann sagt Jesus die entscheidenden Worte: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Wir verkürzen das ja manchmal. Wir sagen manchmal mit dem Missionsbefehl: Geht hin in alle Welt, macht sie mehr. Nee, der Vorsatz ist so extrem wichtig. Jesus beauftragt seine Jünger, weil er die Macht hat. Er beauftragt sie nicht, weil sie vielleicht eine Vision haben oder weil sie schon gute Erfahrungen gemacht haben, als er sie zu zweit ausgesandt hatte. Jesus beauftragt sie nicht, weil sie begabt sind oder weil ohne sie andere Menschen verloren gehen. Die Beauftragung geschieht ausschließlich unter Berufung auf die grenzenlose Macht Jesu. Das heißt aber nichts anderes, als dass er die Macht in meinem Leben auch beansprucht. Ohne Jesus in meinem Leben die Machtposition einzuräumen, werde ich letztlich zu einem Jünger ohne Vollmacht. Bin ich dann Jünger? Wenn hier der Schwerpunkt verschoben wird, dann gerät das ganze Christsein in die Schieflage. Ich renne vielleicht los ohne Vollmacht und gebe irgendwann saft- und kraftlos aus. Oder ich bin lebenslang ein christlicher Versorgungsfall, nie wirklich der geistlichen Muttermilch entwöhnt. Jesus hat alle Macht, nicht nur im Himmel und auf Erden, sondern auch bei mir und dir. Stellen wir uns ehrlich die Frage. Dritter Punkt: Jesus begeistert die Jünger. Nachdem der Auftrag erteilt ist, setzt Jesus in den Jüngern die Kraft frei. Er sendet seinen Geist. Ist es aber nicht erstaunlich, dass diese immer noch eine Zeit lang warten müssen? Mir scheint das wichtig zu sein, dass die Geistausgießung nicht unmittelbar nach der Himmelfahrt erfolgt. Zwischen Beauftragung und Geisterfüllung im eigentlichen Sinn liegt noch eine Zeitspanne. Ich möchte das nicht zu hoch hängen, meine aber, dass auch das zur Schule Jesu gehört. Ich möchte deshalb als Leitsatz formulieren: Christen sollten nicht losrennen ohne Auftrag, Vollmacht und Geist. Übrigens wird auch Paulus nach seiner Bekehrung 2 Jahre quasi ruhig gestellt. Ich denke, auch er durfte erst einmal in der Begegnung mit Jesus, in der intimen Zweierschaft, über einen langen Zeitraum wirklich vertraut werden mit ihm. Das geht nicht so automatisch. Ich bin Christ und nun habe ich alles, was ich brauche. Ich fasse kurz zusammen. Die Entwicklung der lebendigen Beziehung zu Jesus ist und bleibt das Fundament jeder Jüngerschaft, egal in welchem Stadium sich der Einzelne dabei befindet. Wenn hier ein Mangel besteht, oder wenn es entsteht mit der Zeit, dann wird alles Folgende Stückwerk bleiben. Unverbindlichkeit und Oberflächlichkeit in der Beziehung wird keine Frucht bringen. Jesus macht den Jüngern dies auf ihrem Weg mit ihm ganz klar. Bleibt in mir, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Das gilt ohne Abstriche auch für uns. Und einem Mangel bei mir komme ich nur mit Offenheit und Ehrlichkeit mir und Gott gegenüber bei. Mit dem, was Annette gerade so ausführlich behandelt hat, mit Buße, mit Umkehr. Buße wörtlich übersetzt heißt Umdenken. Da muss neues Denken in mir entstehen. Da muss ich ausgelatschte Pfade verlassen, innehalten, umkehren. In eine neue Richtung gehen. Und das fängt im Denken an. Das bedeutet Buße. Beim Thema Jüngerschaft gibt es übrigens auch keinen Automatismus nach dem Motto, ich habe mich bekehrt, bin Jünger und marschiere los an die Hecken und Zäune. Dieser, ich nenne ihn mal Freikirchler-Automatismus, ist genauso falsch wie der Sakramentalsautomatismus der großen Kirchen. Taufe, sage ich nur als Stichwort. Ja? Da wirkt nichts aus sich heraus. Wenn ich Gott nicht dranlasse, dann wird sich nichts verändern. Er biegt mir nicht den eigenen Nacken krumm, das macht er nicht. Aber er sagt mir ganz klar, was sein Wille ist. Meine Heiligung, deine Heiligung. Das ist übrigens nichts Abgehobenes, so mit Laserkranz um die Birne. Heiligung ist die Umgestaltung meiner Persönlichkeit in das vollkommene Bild, das Gott schon von mir hat. Toll. Und das ist ein Prozess, an dem Gott mich aktiv beteiligt. Es ist wie bei einem Wasserhahn. Drehe ich nur ein wenig auf, dann fließt nur wenig durch. Selbst wenn eine ganze Talsperre an der Leitung angeschlossen ist, nützt gar nichts. Aber je weiter ich den Hahn aufdrehe, desto stärker kann Gottes Segen durch mich hindurchfließen. Dann hat die Tröpfchenbewässerung ein Ende. Es liegt an uns, wie weit wir den Hahn aufmachen. Die Talsperre ist da. Was heißt das aber für eine Gemeinde? Ich denke, wir brauchen eine klare Sicht des Auftrages der Gemeinde Jesu in dieser Welt. Neutestamentlich lassen sich drei Säulen dieses Auftrages nachweisen. Erstens, die Anbetung Gottes ist das Zentrum des Auftrages. Anbetung ist nicht eine Gottesdienstform oder Gebetshaltung, sind nicht erhobene Hände oder gebeugte Knie oder beides kombiniert. Anbetung heißt, Gott wird geehrt durch mein ganzes Leben. Nicht nur Sonntag zwischen 10 und 11:30 im Lobpreis. Gott wird geehrt durch die Motive meines Handelns, durch mein Denken, durch den Umgang mit anderen, durch die Art, wie ich arbeite, ja, wie ich meine Arbeit mache. Kurz, Anbetung ehrt Gott im Denken, Reden und Handeln auf allen Ebenen. Da ist nichts ausgenommen. Und das ist Auftrag eines jeden Jüngers und der ganzen Gemeinde Jesu. Diese Haltung hat auch Außenwirkung. Matthäus 5, Vers 16 heißt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Lebensstil, ein Lebensstil der Anbetung, ist nochmal nichts zu tun mit so durch die Gegend gehen, sondern dass Jesus Herr sein darf im Denken und Tun. Dann wird das Auswirkungen haben. Dann wird Gott groß gemacht, nicht wir. Zweitens, Gemeinde Jesu hat den Auftrag des Aufbaus nach innen, ganz wichtig. Dazu gehören Lehre, Seelsorge, Gaben entdecken und ausleben. Alles steht aber unter dem Leitvers, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. An diese Stelle gehören zum Beispiel Jüngerschaftskurse, Eheseminare und unterschiedliche Schulungen, die übrigens nicht jede Gemeinde selbst abdecken muss und auch gar nicht kann. Es gibt so viele tolle Angebote quer durchs christliche Lager. Für jeden ist da etwas zu finden. Man muss als kleine Gemeinde doch kein eigenes Eheseminar oder Seelsorgeschulungen entwickeln. Da gibt es wirklich vielfache Angebote und man kann sich mit Gemeinden zusammentun. Ein Blick über den Zaun ist nicht nur da, immer wieder hilfreich. Im Bereich Lehre hat übrigens auch die Kinder- und Jugendarbeit ihren Platz, genauso wie das Nachdenken über den Gottesdienst, über die Form, über die Inhalte oder das Nachdenken über Leitungsaufgaben.
Ist ja ganz oft so in Gemeinden, gerade auch in kleineren Gemeinden, dass man in große Not kommt, wenn man wirklich gabenorientiert Menschen beruft. Das ist manchmal schwierig. Ich weiß nicht, ob es da immer so nach Gaben geht, sondern danach, wer hat denn noch Zeit? Dritter Punkt. Die dritte Säule ist dann ganz klar der Missionsauftrag. Jesus möchte, dass Menschen Rettung erfahren. Wenn die Menschen im Zentrum der Liebe Jesu sind, dann sollten sie das auch bei uns sein. Also haben wir uns zu fragen, wo leben wir eigentlich? Wie sieht unser Umfeld in dieser Stadt konkret aus? Was beschäftigt die Menschen heute? Und vielleicht speziell hier in Andernach, in Koblenz, in Main, in was weiß wo ich. Wie haben sie bisher etwas von Jesus gehört? Wenn man überlegt, was heute alles so verbraten wird in den Medien über Jesus, über Christsein überhaupt. Das ist gut, wenn man selbst zeugnishaft lebt, dass sie fragen. Es geht nämlich bei dem Missionsauftrag nicht in erster Linie um Methodenfragen, sondern darum, sich für die Menschen und ihr Leben wirklich zu interessieren. Und dazu müssen wir uns fragen, leben wir authentisch, leben wir anziehend, leben wir ansteckend, verbreiten wir Hoffnung in dieser Welt, manchmal nicht ganz so einfach. Das weiß ich von mir selbst. Vielleicht man ins Kritisieren und ins Niedermachen kommt. Strahlen wir Liebe aus? Zeigen wir echtes Mitgefühl? Oder halten wir Lehrsätze hoch? Klopfen Dogmen fest und grenzen uns am liebsten von anderen erstmal ab? Leben wir spürbar die Beziehung zu Jesus, sodass Menschen sagen, das möchte ich auch. Das möchte ich auch, da ist was. Das habe ich nicht, aber das scheint mir toll zu sein. Jede dieser drei Säulen trägt Gemeinde. Anbetung Gottes als Zentrum, Aufbau nach innen, Missionsauftrag. Jeder Einzelne und jede Gemeinde muss ihren eigenen Weg im Hören auf Gott finden. Methoden, Inhalte, Strategien und Schwerpunkte können dabei sehr verschieden sein. Deshalb verbietet es sich auch, 1:1 Konzepte anderer Gemeinden einfach auf die eigenen zu übertragen. Eines bleibt aber auf jeden Fall Grundlage. Wenn wir nicht hautnah, verbindlich, eng und persönlich mit Jesus unterwegs sind, wird Gemeinde vor sich hindümpeln und ihren Auftrag eben nicht erfüllen. Jesus sucht keine Verwalter einer Lehre, mag sie auch biblisch noch so begründet sein. Er ist eben kein Religionsstifter, wie man das so oft hört. Jesus sucht hingegebene Jüngerinnen und Jünger, die ein liebendes und brennendes Herz für ihn und dann ganz automatisch auch für andere Menschen haben. Jesus sucht keine Diskutierer und Besserwisser, keine Bibelgelehrten und Zitatensammler, keine Weltflüchtigen und Miesepeter. Er sucht glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen seiner rettenden Gnade und Liebe. Ich wünsche uns allen, dass wir uns immer wieder in seine Schule nehmen lassen und uns gegenseitig helfen als glaubwürdige Zeugen in enger Verbindung mit dem zu leben, dem alle Macht gegeben ist. Amen.